stelle euch demnächst eine Frage. Ich kenne die Antwort, ich will nur sehen, ob ihr die Antwort dafür kennt. Einen Moment. Wir kommen langsam am Ende unserer Predigt rein. Glücklich sein aus der Seligpreisung. Und wie letztes Mal auch, wo ich ein Thema hielt, möchte ich euch fragen, wer von euch kann mir jetzt die Seligpreisungen aufzählen? Jetzt sind ein paar dazugekommen. Letztes Mal waren es nur 4, aber seitdem sind noch 4 dazugekommen oder zumindest heute kommt die 8. dazu. Und wer kann sie mir aufzählen? Muss nicht unbedingt in die richtige Reihenfolge sein. Ich möchte anfangen, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Glücklich zu preisen sind die. Gut. Die trauen, die Frieden stiften, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die reines Herzens sind und heute die Sanftmütigen, dürfen wir nicht vergessen. Und heute kommt die 8. und das wollen wir heute jetzt lesen. Steht geschrieben, Matthäus Kapitel 5, Verse 10 und bis 12 möchte ich lesen. Glücklich zu preisen sind die, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn euch um meinetwille beschimpft werde und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeitswillen verfolgt werden. Ja, das ist so eine Seligpreisung, von der wir sagen können, betrifft mich nicht. Oder? Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich sage, betrifft uns hier in Westeuropa nicht. Oder vielleicht sagen wir uns ganz leise, ganz still in unser Herzen, hoffentlich. Oder es ist nicht schlecht, wenn ich nicht glücklich werde in dieser Punkt. Oder wenn, was diese Sache angeht, auch nicht glücklich werde vielleicht. Verfolgung. Ein Thema, mit dem man nicht viel Berührungspunkte, sage ich mal, haben möchte. Für viele Christen hier im Westen, sage ich mal, ist das schon fast ein Tabuthema, Verfolgung. Viele sagen, am besten nicht darüber reden, am besten nichts darüber erwähnen. Es könnte die Leute, die vielleicht neu kommen in Gemeinde, es könnte sie vielleicht erschrecken, wenn man diese Sache zu oft oder zu, ja, wenn man die erwähnt. Ja, es könnte, ist richtig. Aber auf der anderen Seite gehört es genauso zu unserem Glauben dazu. Ich würde sagen, das gehört genauso wie der Amen in der Kirche. Es gehört dazu. Es muss uns genauso bewusst sein, dass ich mich nicht für Christus auf eine Seite entscheide und sage, ja, Jesus Christus und ich nehme ihn an und ich folge ihn und all das, was dazu gehört. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, nee, was Verfolgung angeht, nee, das möchte ich nicht mitnehmen, das will ich nicht. Es gehört dazu. Es gehört dazu zum Christsein oder besser gesagt, es gehört dazu, wenn ich sein Jünger bin, Verfolgung. Warum? Nun, Jesus Christus hat es uns schon von vornherein gesagt, wenn wir ihn nachfolgen, müssen wir damit rechnen. Er war so ehrlich und wir wissen auch davon. Wir hier in Westeuropa und seit 1990 auch in Osteuropa kennen das nicht mehr, was es heißt, Verfolgung. Wir wissen nicht mehr, was es heißt, dass du weniger Rechte hast, nur weil du an Jesus Christus glaubst. Wir wissen nicht, was es heißt, dass deine Freiheit eingeschränkt wird, du in Gefängnis kommst, nur weil du dein Glaube auslebst, mehr nicht. Wir wissen nicht, was es heißt, vielleicht um sein Leben fliehen zu müssen, nur weil du dich irgendwann mal für Christus entschieden hast. Aber in der größten Teil der Welt ist das Normale für viele Christen. Dass wir das hier nicht haben, es ist eine Ausnahme. Es ist eine Ausnahme. Gut, ich möchte heute niemand Angst machen. Das ist nicht mein Thema heute, jemand Angst zu machen. Aber wir müssen auch sehen, dass wir hier in Europa als Christen viel gefährlicher leben, letztendlich auch als viele andere Christen vielleicht in Nahost. Geistlich gesehen. Wir hier in Europa, durch die Freiheit, die wir haben, kann es schnell dahin kommen, dass wir vielleicht von der Wahrheit des Evangeliums abdriften, dass wir nicht mehr daran festhalten, dass wir sozusagen einnicken, einschlafen, weil dieser Druck nicht mehr da ist. Und da sehe ich für uns als Gemeinde eine größere Gefahr oder beziehungsweise für uns als Gemeinde hier im Westen, als die Verfolgung vielleicht in Nahost oder wo auch immer, Fernost. Ich habe hier schon mal erwähnt, ich war auf einem Jahrestreff von Open Doors und da war eine junge Frau aus Ägypten, die darüber berichtete, wie es ihnen als Christen in Ägypten ergeht. Über die Verfolgung, die sie erleiden, das Kirchenbrennen und was auch immer, Nachteile erleben, auch im Berufsleben, im Geschäftsleben, was auch immer. Und mich hat ihre Antwort sehr beeindruckt. Sie wurde gefragt, warum könnten wir hier in Deutschland für die Christen in Ägypten beten? Was könnten wir von Gott erbitten für sie? Und sie sagte, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir Kraft bekommen durch die Verfolgung. Da, wo Verfolgung ist, wächst die Gemeinde Jesu. Das ist wie ein Naturgesetz, könnte man sagen. Je mehr man versucht, das Evangelium, die Gemeinde klein zu halten, einzudämmen, einzuschüchtern, desto mehr wächst die Gemeinde, auch wenn es im Untergrund ist. Und an diesem Punkt zeigt sich, dass wir gegenüber denen, die im Moment in Verfolgung, in Leid leben, die das ertragen für Jesus Christus, eine Verantwortung haben. Dass wir für sie beten, dass wir sie nicht vergessen in unseren Gebeten. Aber nicht nur für sie, sondern auch für ihre Verfolger. Die brauchen genauso Jesus. Ein anderer Glaubensbruder aus Nigeria, auf einem anderen Ort, erklärte, der arbeitet, der ist tätig in Nordnigeria. Da werden die Christen extrem verfolgt. Und er sagt an einer Stelle, wenn ihr wollt, dass wir sterben, hört auf für uns zu beten. Es soll nur die Dringlichkeit zeigen, auch wenn es hart klingt, aber es soll die Dringlichkeit zeigen, wie wichtig ihnen unsere Gebete sind, dass sie davon letztendlich zehren, dass ihnen das Kraft gibt, letztendlich da zu arbeiten, wo wir letztendlich nicht können. Aber sie wollen sich da einsetzen. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Alle. Aber wir sollen auch wissen, die Christen dort in der Verfolgung, die beten genauso auch für uns, dass wir auch hier weiterkommen, dass wir auch hier die Botschaft Jesus weitertragen können. Nein, dieses Thema kann uns nicht irgendwie kalt lassen. Wir können nicht sagen, betrifft mich nicht, nur weil wir hier in Deutschland oder in Westeuropa keine Verfolgung erleben. Aber wir sollen nicht vergessen, sie gehören zu uns, sie gehören zu unserer Familie letztendlich. Wir sind eine große Leib und Jesus Christus ist der Haupt. Hier in Matthäus 5 sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeitswillen verfolgt werden. Also müssen wir uns auch kurz damit befassen, was keine Verfolgung ist. Als Christ kann ich auch Probleme mit der Staatsmacht bekommen, nur weil ich unklug oder aus Mangel, aus Weisheit handle. Habe eine Begebenheit aus China gelesen, da haben sich einige Christen in einem Restaurant getroffen und bevor sie essen wollten, haben sie gebetet und das war an sich nicht das Problem, dass man dort betet im Restaurant. Aber da stand einer auf und fing laut und lange an zu beten. Und gut, irgendwann mal wurde halt die Polizei geholt, weil es fand kein Ende und die anderen waren alle gestört und ja, zählt das zur Verfolgung? Ich würde sagen, nee, es zählt für mich nicht zur Verfolgung. Niemand hätte damit ein Problem gehabt, wenn sie leise vor sich gebetet hätte oder in einem normalen Ton oder Lautstärke. Gar kein Problem, aber es ging hier um was anderes. Sie argumentieren so, oh, das lasse ich mir nicht nehmen und ich habe keine Angst und ich schäme mich nicht. Aber die Frage ist, was möchte ich dadurch letztendlich erreichen, wenn ich so handle? Möchte ich mich präsentieren? Schaut her, ich bin so mutig und ich halte fest und was auch immer. Und gleichzeitig stöße ich vielleicht 100 andere Leute vor dem Kopf, dass sie mich angucken und denken, oh, sorry, wenn das Christsein ist, so, damit will ich nichts zu tun haben. Was habe ich dann gewonnen letztendlich? Nichts. Oder will ich sie für Christus gewinnen, weil sie meine guten Werke sehen? so wie es in Matthäus 5, Vers 16 geschrieben steht. Jesus sagt uns, die um der Gerechtigkeitswille verfolgt werden und nicht, weil sie unvernünftig sind oder nicht weise handeln. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass Jesus uns lehrt, seid klug wie die Schlangen und friedlich oder ohne falsch wie die Tauben. Wir sollen wissen, wann wir was sagen sollen und wann nicht. Und nicht immer ist Schweigen Gold und Reden Silber. Aber was hat dieser Vers mir noch zu sagen? Mir, der nicht in der Verfolgung lebe letztendlich. Erst einmal müssen wir uns auch fragen, warum wurden die Propheten verfolgt? Jesus sagt, genauso haben sie die Propheten verfolgt, vor eurer Zeit, bevor ihr da wart. Warum haben sie die Propheten verfolgt? Warum wurde Elia von Isabel verfolgt? Wir kennen die Geschichte von Gottes Urteil oben auf dem Berg Karmel. Und als Baals Priester und Elia je ein Altar bauten und sie sagten, der wahre Gott, der lebendige Gott, der wird sein, der mit Feuer antwortet. Und der Gott Elias, der wahre Gott, hat geantwortet mit Feuer. Und die 850 Priester und Propheten Baals und die Asaden wurden ausgerottet. Und Isabel sandte Nachricht zu Elia und sagte, morgen um diese Zeit werde ich das Gleiche mit dir tun. Und Elia hatte Angst gekriegt und ist abgehauen. Warum wurde Elia verfolgt? Weil er das Herz des Volkes zu ihrem Gott wenden wollte. Dass sie wieder einen Blick haben für Gott, für ihren Gott, für den wahren Gott. Aber Isabel hatte Angst gekriegt, und weil sie ihre Macht verloren hat, ihren Anspruch verloren hat. Warum wurde Jeremia verfolgt? Warum wurde er in der Zisterne gefangen gehalten? Die Chaldäer, die Priester sind gegen Jerusalem gezogen und ein groß und mächtiger Herr war das. Und Gott spricht zu Jeremia, in Jeremia 38 können wir lesen, die Verse 2 und 3, da ist es, so spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, der wird durch Schwert, Hunger und Pest sterben müssen. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben bleiben und wird sein Leben wie eine Beute davon bringen. Denn so spricht der Herr, diese Stadt soll übergeben werden den Herr des Königs von Babel und er soll sie einnehmen. An sich, wenn du das liest, wenn du sowas zu hören bekommst, verlass die Sicherheit der Mauer der Stadt und geht hinaus dem Feind entgegen und ihr werdet leben. Das widerspricht letztendlich unserer Logik. Aber Jeremia ist Gott gehorsam geblieben und er hat all das in der Stadt verkündigt. Wie war die Reaktion auf seine Botschaft letztendlich? Das können wir lesen in Vers 4. Da sprachen die Obersten zum König, lass doch diesen Mann töten. Warum wurde Jeremia verfolgt? Warum wurde er eingesperrt dort in der Zisterne? Weil er das Volk zu einem Glaubensschritt ermutigen wollte. Wagt es, vertraut dem Herrn Wort, tut das, geht hinaus. Aber die Obersten, die letztendlich vorangehen sollten, die hatten Angst. Sie haben nicht geglaubt und sie haben sich gegen Jeremia gestellt. Wie kannst du sowas verlangen? Halt den Mund. Warum wurde der Prophet Micha von Zedekia geschlagen? Wir lesen 1. Könige 22, der ganze Kapitel. Da ist der König Josaphat und Ahab zusammen und sie wollen zusammen gegen Aram in Krieg ziehen. Und sie wollen die Priester befragen, die Propheten befragen. Und da waren 400 Stück dort. Sollen wir hinziehen, also in Krieg ziehen? Wird es Sieg geben oder Niederlage? Und alle 400, oh König, ja, geh hin, es wird Sieg geben, kein Problem. Und wir lesen von Zedekia, der machte sich Hörner aus Stahl, aus Eisen. Und sagte, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen und vernichten. Aber Josaphat sagte, gibt es noch einen Prophet Jahwes, und man schickt nach Micha. Und die Boten holen Micha und sie sagen, hey, die 400, die haben gesagt, es wird Sieg geben, sag auch du das Gleiche. Am Ende sagt Micha, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Berge wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Eine Niederlage hatte vorausgesehen. Und Zedekia schlug ihn dann zusammen und sagte, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass der Herr durch dich redet. Warum wurde Micha verfolgt? Weil er die Wahrheit sagte. Er blieb bei der Wahrheit, egal was die 400 sagten. Es sind nur drei Beispiele, aber sie reden zu uns, denke ich, und sie fordern uns letztendlich auch heraus. Weiter in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, lesen wir: Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle, nicht ein Teil, nicht ein bisschen, die Hälfte, alle, heißt es hier. Also was bedeutet das für uns heute hier in Deutschland? Ich glaube, unsere Herausforderung ist und wird sein, für die gute Nachricht, das Evangelium, für das Wort Gottes einzustehen. Das wird, denke ich, die Herausforderung sein für dich und für mich in der kommenden Zeit. Und da geht es um mehr als nur um eine Meinung, zu einer Meinung zu stehen oder auf eine Meinung zu bestehen. Da geht es um mehr. Wenn wir einen Mensch dahin führen, dass er sein Herz Gott zuwendet und die Herrlichkeit Gottes sehen kann, seine Schönheit, seine Liebe zu ihm, wenn wir die Menschen ermutigen werden, dass wir ihnen sagen, wage einen Glaubensschritt, wage es, dann werden sich Menschen sich erheben gegen uns und sie werden sich uns sich gegen uns stellen. Und es werden nicht unbedingt nur Menschen sein, die Gott nicht kennen, sondern es werden auch Menschen sein, die Gott kennen. Aber sie werden lieber an der Religion festhalten, als an den Glauben. Wisst ihr, was Religion bedeutet? Woher das kommt? Es kommt aus dem Latein und es bedeutet relegato, wieder gebunden. Aber in Galater 5, Vers 1 heißt es, aber zu Freiheit hat uns Christus befreit. Frei sollen wir sein, ohne Religion. Der Glaube allein. Was wirst du tun, wenn du zu der einen oder anderen Thema Stellung beziehen musst? Du wirst gefragt, wie siehst du als Christ dies oder jenes? Themen, die in der Gesellschaft als gut, als strebenswert angesehen werden, aber du weißt, Gott sagt Nein dazu. Und Gott sagt nicht Nein zu den Menschen, die das tun, sondern Gott sagt Nein zu der Sünde, die sie tun. Und du weißt, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du sagst, hey, guck, so steht es hier geschrieben und an dem will ich mich festhalten und ich bleibe bei dem. Du weißt, wenn du das sagen wirst, dann wirst du irgendwie tituliert als Intoleranz, Fundamentalist, als Fanatiker, als Sekte oder was weiß ich. Was wirst du dann tun? Oder werden wir sagen, naja, und die Zeiten und das können wir den Menschen nicht mehr verklicken, ja, die verstehen es heute nicht mehr so. Was werden wir sagen? Vielleicht aus Angst von der Meinung der Menschen. Was werden sie dann über uns denken? Was werden sie dann über uns sagen? Das werden die Herausforderungen für uns sein, denke ich, in der kommenden Zeit. Jemand, den ich kenne aus einer anderen Freikirche, hat mir erzählt, mit welchem Thema ihr Bund, also sie gehören nicht zu unserem Bund, mit welchen Themen sich ihr Bund befassen müssen. Oder ja, nicht weil sie wollen, aber sie müssen. Da ist irgendwie eine Gruppe und sie hat es so ein Thema gemacht, dass der Tod Jesu Christi am Kreuz nicht mehr heilsnotwendig ist. Das können wir schließlich den Leuten heute nicht mehr weitergeben, nicht irgendwie vermitteln. Und ich denke, da dürfen wir nicht schweigen, wenn es um solche Themen geht. Nur weil sich ein paar oder vielleicht alle daran stößen, damit nicht irgendwie klarkommen, ein Problem damit haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und das der einzige Weg zu Jesus Christus ist. Deswegen ändern wir nicht das Evangelium. Wenn sie es akzeptieren, dann akzeptieren sie es nicht. Akzeptieren sie, wenn nicht, dann halt nicht. Es ist letztendlich ihre Entscheidung. Dann bleibt die Gemeinde halt halb leer. Aber unsere Aufgabe ist nicht, die Gemeinde auf Biege und Breche um jeden Preis zu füllen. Unsere Aufgabe ist, die Wahrheit zu sagen. Und die Menschen, die hier reinkommen, werden die Wahrheit sehen, erkennen und sie werden die Wahrheit lieben. Das ist unsere Aufgabe. Schaut bei diesem Thema, wenn es darum geht, Stellung zu beziehen, da geht es nicht darum, und das möchte ich auch nicht in Forderung stellen, du musst sonst. Das nicht. Man kann vielleicht Angst bekommen bei diesen ganzen Überlegungen. Oh, werde ich das können? Werde ich den Mut dazu haben, wenn es darauf ankommt? Werde ich die richtigen Worte finden, wenn ich in ein Gespräch mit jemandem verwickelt bin? Könnte es vielleicht sein, dass ich vielleicht irgendwas sage, woran der andere einen Anstoß nimmt und deswegen glaubt er oder will er von Gott nichts mehr hören? Ja, da könnte man vielleicht ein bisschen Angst bekommen. Aber schaut, ich möchte gerne jetzt den Kreis sozusagen schließen. Und ich möchte jetzt wieder an die erste Seligpreisung kommen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Arm zu sein vor Gott, zu sagen, Herr, ich weiß, wenn es nach mir geht, nach meiner Weisheit, nach meinem Mut, nach meiner Sprachgewandtheit, ich werde nicht besser sein wie ein Petrus, der dich verleugnet hat. Ich werde nicht besser sein, Herr. Ja, aber ich möchte dir mein Unvermögen, meine Schwäche sozusagen, ich möchte es vor dir bringen, ich möchte es vor dir legen und sagen, Herr, so bin ich. Aber ich will auf dein Wort vertrauen, der da sagt, du wirst in dem Moment uns geben, was wir zu sagen haben. Du wirst, Herr, du wirst mir Mut geben, du wirst mich befähigen, Herr. Du wirst mir Kraft geben, ja, Herr, nur du allein. Darum kann ich ruhig werden, weil ich auf ihm schaue. Arm sein vor Gott, sein Unvermögen sehen und die Kraft Gottes schauen und sehen. Es geht letztendlich nicht um die Meinung der Menschen, was sie über uns denken oder sagen. Es geht um ihn, es geht letztendlich um sein Reich. Er hat für meine Erlösung, für meine Rettung bezahlt, nicht ein Mensch. Er hat am Kreuz für mich gelitten, er ist dort gestorben, am dritten Tag auferstanden, nicht ein Mensch. Er hat mir das ewige Leben gegeben, nicht ein Mensch. Deswegen stehe ich für ihn ein, damit ich Menschen erreichen kann. Ich möchte meine Predigt heute mit einer Geschichte aus der Verfolgung beenden. Es ist eine Geschichte, die ich gehört habe und ich möchte sie euch auch weitergeben. Es ist die Geschichte von einer jungen Frau. Sie war damals 19 Jahre alt, wo das passiert ist und sie heißt Ahava Ahmed. Und diese junge Frau hörte in der arabischen Welt, ist möglich, über Radio oder Fernsehen christliche Sendungen zu hören, zu empfangen. Sie hat davon gehört und sie hat sich irgendwann mal für Jesus entschieden. Das hat ihr so gut gefallen, dieser Jesus. Es war ganz anders. Aber es kam der Tag, der Moment, wo sie das auch ihrer Familie erzählen wollte, dass sie jetzt Christ geworden ist, dass Jesus Christus nachfolgt. Und sie sagte es der Familie und die Familie war nicht so glücklich drüber. Und sie hielt den Rat, was sollen wir es tun? Große Schande in der Familie, Verwandte, Nachbarn, alles, was werden sie jetzt von uns denken? Wir müssen handeln, so wird es auch gefordert. Und sie haben sie an einen Stuhl gebunden und der Vater hat zweimal versucht, sie mit Strom ihr das Leben zu nehmen. Und sie ist nicht gestorben. Dann haben sie sie ausgezogen, diese junge Frau, und sie haben sie vor der Tür gestoßen und gesagt, gut, es hat nicht geklappt, dann soll der Mob sie töten, soll sie steinigen und was weiß ich, was mit ihr tun. Ist nicht mehr unser Problem. Und sie haben sie vor dem Haus gestoßen und große Schande für diese Mädchen, was soll sie tun? Und sie rannte 2 Kilometer durch die Stadt bis zu einer ihrer Tante und Onkel und die haben sie aufgenommen und angezogen. Aber den Onkel war das irgendwie komisch. Er guckte auf die Straße, die Menschen alle ruhig, gehen ihre Geschäfte nach, was ist passiert? Er hätte erwartet, so eine Situation, ein Riesenmob und was weiß ich. Und er geht unten und fragt so einer der Obstverkäufer, du, hast du Ahava gesehen? Er sagte, ja, die ist vor 30 Minuten hier vorbeigelaufen. Und er fragte, komisch, ja, und was ist los? Weil sie hatte nichts an. Und er sagte, wie nichts an? Sie hatte ein weißes Kleid an. Und der Onkel ging weiter und er redete mit den Eltern der Mädchen und so kam, dass sie anfingen nachzudenken über das, was da passiert ist. Und ihr Haus wurde dann auch gläubig. Schaut, egal wie die Leute uns sehen wollen. Der Herr hat uns die weiße Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Wir gehören ihm letztendlich. Und wir wollen ihm treu bleiben. Egal, was die Menschen um uns sagen. Egal, wie sie uns sehen wollen. Wie ihre Meinung über uns ist. Aber diese Wahrheit, Das wollen wir weitertragen. Das wollen wir für den Herrn tun. Das sind wir ihm schuldig aus Liebe zu ihm. Und wie gesagt, wir müssen keine Angst haben. Unser Herr ist größer. Amen. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit der Stille. Wir wollen jeder für sich in Gebet gehen. Und ich werde diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gesagt hast, glücklich zu preisen sind die Verfolgung, Erleidung und der Gerechtigkeitswillen. Ja, Herr, wir sind glücklich, uns gehört das Himmelreich. Und Herr Jesus Christus, auch wenn wir heute hier nicht Verfolgung erleiden und ich danke dir dafür, so möchten wir dir die vielen gedenken, die dafür leiden, Herr. Stärke du sie, tröste du sie, Herr. Hilf uns, Herr, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Jesus Christus, nimm du die Angst vor uns. Nimm du diese ganzen Gedanken, die uns irgendwie einengen wollen, Jesus Christus, dass wir keine Angst haben, Herr, keine Furcht haben sollen, Herr, dich zu bekennen vor den Menschen. Du liebst sie, Herr. Und du liebst sie genauso, wie du mich geliebt hast, wie du uns geliebt hast, Herr. Für sie hast du genauso bezahlt. Jesus Christus, mache du uns mutig, mache du uns stark, Jesus Christus. Lass unser Blick, Jesus Christus, immer auf dich gerichtet sein, auf deinen Sieg am Kreuz von Golgotha, Jesus Christus, auf deine Kraft, Jesus Christus. Und dir allein gehört den Sieg und das sollen wir vor Augen haben, Herr. Egal wer und egal was sich gegen uns stellt, Herr, du bist hinter uns, Herr. Du stehst zu uns und ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus. Dir sei Lob, Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.